Hey guys, this is Tony Khan. You're listening to the best podcast in the world, Reds.
Hi, my name is John Cena. You can't see me, but I know you can hear me on Reds.
Hey, Stone Cold Steve Austin here. Now it's time for a good old-fashioned beer bash. Life on Reds. And that's the bottom line, because Stone Cold said so.
Hi, Dennis. Hi, Nico. Here's the man, Becky Lynch. I'm so proud to be on the intro of my favorite podcast. Now let's rock.
Hey, Reds Universe. Here's your tribal chief, Roman Reigns. I just wanted to say, acknowledge me!
Reds 839, Hulkamania. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wenn der Sommer schon nicht draußen ist, dann habt ihr wenigstens den Sommer auf den Ohren. Und ein Mann, der stellvertretend für den Hamburger Sommer steht, das ist keine geringeres als der Nico. Hallo Nico.
Oh, da war ein ordentlicher Plöpp.
Das Geräusch der Götter. Hallo Dennis, hallo herzallerliebstes Reds-Universum, es ist mal wieder soweit. Heute endlich mal wieder mit einem Bier in der Hand, nachdem ich letzte Woche war, glaube ich, irgendwie in der Mittagspause, ne? Und davor die Woche auch, ich weiß es nicht. Jetzt endlich wieder Getränk. Hier eiskalt, wirklich eiskalt, ein ehrliches Störtebäcker, Nordisch Hell. Das geht ja immer ganz gut. Mit ehrlichen 4,6% nur, aber geschmacklich bombastisch. Und das ist irgendwie so mein Sommerbier, auch wenn es gerade ein bisschen regnerisch draußen ist. Ist es trotzdem, diesen Sommer, mein Sommerbier trinke ich total gerne und recht oft. Prost, was hast du denn im Glase oder in der Flasche?
Ich habe aus Gründen, die wir gerade in der Pre-Show schon kurz angesprochen haben, habe ich einen eiskalten Paulaner Spezi Zero in der Flasche. Aber um auf das Nordische, wir können natürlich hier, oder machen wir ab und zu, aber wollen natürlich keine Werbung für Alkohol machen. Ne? Also Bier bewusst genießen. Ich hoffe, ihr seid über 18. Wenn ihr unter 18 seid, bitte sowieso kein, ab 16 ist ja Bier erlaubt, da kann man schon mal ein Bierchen trinken. Ne? Aber dieser passt auf. Ja. Heute hat nämlich übrigens auch der Wrestling-Fan 96, der Fabian, Geburtstag.
Und herzlichen Glückwunsch.
Den kenne ich ja tatsächlich schon, seit er noch so ein kleiner Bube war, ne? Noch aus Power Wrestling Ringside-Zeiten. Und der habe ich auch schon mal in der Elfi besucht gehabt. Und dementsprechend, Fabian, schöne, habe ich Florian gesagt? Fabian, schöne Grüße gehen raus. Alles Gute zum Geburtstag. Und du hast schon gesagt, Nordisch Hell ist eins meiner absoluten Lieblingsbeere. Ne? Du hast schon gesagt, 4,6%. Ich sag in den Verkostungen immer, weil das immer das, in allen Verkostungen, die ich mache, ist es immer das erste Bier. Und ich sag immer, pass auf, Jungs, Mädels, das Bier ist nicht nur ein super Einstieg in die Verkostung jetzt, das ist auch immer ein super Einstieg in den Tag an sich. Und da wirst du jetzt hoffentlich sagen können, klar, 4,6%, das läuft ja rein wie Rapsöl.
Absolut. Also das ist wirklich wenig Prozente im Vergleich zu den Bieren, die wir uns sonst manchmal hinter die Binde kippen. Sehr gut verpackt, sehr ausgewogen, hat eine Fruchtigkeit und wenn es schön kalt ist, ne, und es draußen vielleicht ein bisschen wärmer ist, ist es ein geiler Start in den Tag und auch in den Arbeitstag. Kann ich empfehlen.
Das sage ich dann immer, dann gibt es immer so einen kleinen und dann sage ich immer, komm, schreib die Alkoholpolizei. Und dann sage ich immer im Anschluss, ihr müsst aber auch im Hinterkopf haben, 4,6%. Das Bier ist jetzt gerade näher an unseren alkoholfreien Bieren als an dem stärksten Bier, was wir heute trinken werden, weil typischerweise ist das in den klassischen Verkostungen dann meist unser Störtebeker Eisbock, unser Nordic Porter mit 9,1% und alkoholfreies Bier, ne? Bis zu 0,5% dementsprechend. Ich bin sehr gespannt. Und wir werden sicherlich demnächst die Möglichkeit haben, auch mal unsere beiden neuen Biere zu probieren. Denn wir haben ja zwei Biere, also wir, Stadtbäcker, ne, mit Berlo zusammen gemacht zur Berlin Beer Week. Die sind heute in Berlin bei Berlo abgeholt worden, müssen also morgen im Idealfall in Stralsund ankommen. Ich bin Dienstag in Stralsund, also die Chancen, dass ich hoffentlich da schon was kriege, ist relativ groß. Das ist einmal ein, halte ich fest, 4,5%iges Hazy Pale Ale und dann nochmal das gleiche in alkoholfrei. Also
sehr gut.
Das wird, glaube ich, richtig gut. Das Alkoholhaltige heißt Jaws, also wie der weiße Hai, hat ja auch gerade Jubiläum, ne? 25, 30 Jahre, 40 Jahre, wie lang, irgendwie sowas, ne? Und die alkoholfreie Variante.
Eher 30, Flipper. 40.
Der Flipper.
Ja, finde ich gut. Wusste ich gar nicht, dass ihr eine Collab da gerade am Laufen habt.
Ich habe das natürlich angeleiert letztes Jahr, weil dieses Jahr ist natürlich das 10. Jubiläum der Berlin Beer Week und habe ich gesagt, pass auf, 10 Jahre hallo, da muss doch Stötterbecker mit dabei sein und unsere Freunde von Bernd auch. Und Michael Lemke, der Braumeister, hat mir heute noch geschrieben, ich sag, ich bin so gespannt, wenn die endlich mal zu probieren. Sagt, boah, er liebt das Flipper so, das Alkoholfreie. Ne? Und das ist ja das Schöne, wenn jetzt der eine oder andere von euch draußen sagt, boah, ich mag eigentlich gar kein Bier und Alkohol ist auch schlecht, weil ich bin Pilot oder Arzt oder sowas. Es gibt ja mittlerweile fantastische alkoholfreie Biere, besonders natürlich
das richtig.
Unserer Lieblingsbrauerei, der Stötebecker Braumanufaktur.
Das muss man sich einfach eingestehen, ja. Also vor allen Dingen sind das auch so alkoholfreie Biere im, in Anführungszeichen, Craft-Bier-Bereich, die erstens bezahlbar sind und die man auch wirklich mal auch mal im Supermarkt bekommt, ne? Also, und die sind qualitativ einfach fantastisch. Also
so ein ehrliches Atlantic-Ale alkoholfrei.
Ey, das ist doch, wie gesagt, ist keine Werbeveranstaltung, das ist einfach eine ehrliche Meinung. Ich musste gerade aufstoßen und da hatte ich neben dem wunderschönen Störtebecker-Geschmack sowas leicht Zimtiges noch im Hals, denn ich habe heute seit langer Zeit, habe ich mal wieder ein Franzbrötchen gegessen.
Nein!
Tatsächlich, die lagen aus hier bei uns, in der Firma lagen die aus, haben wir wieder gegessen und während ich dieses Franzbrötchen aß, dachte ich so, woher kommt wohl das Franzbrötchen an sich? Ne? Gab es
das
ein
Weißt
Herr,
du nicht?
Gab es einen Herrn Brötchen? Das war meine Idee. Herr Brötchen, ja, der mit Vornamen Franz heißt. Der sozusagen Franz Brötchen. Nicht das Franz Brötchen, sondern Franz Brötchen. Herr Brötchen, können Sie mir mal bitte mal kurz, ne, so dachte ich mir. Ist das Brötchen, vielleicht, entspricht Franz. Das der Wahrheit? Entspricht ja, das der Wahrheit?
Ich habe ja leider die Geschichte circa 1 Milliarde Mal gehört, weil wir ja eine Elfi viele Führungen hatten. Und also die dann auch irgendwie und
ist sie weit weg von meiner Idee?
Ja, ist natürlich weit weg. die urbane Legende ist, dass es aus der Napoleon-Zeit kam, als eben Norddeutschland auch besetzt war von Napoleon und den Franzosen und die Franzosen halt ihr Croissant geliebt haben, ne? Und dann die norddeutschen Bäcker probiert haben, etwas Croissant-ähnliches zu machen und das hat aber nicht geschmeckt und dann hat so die Legende, ne, Napoleon mit der Faust da drauf gehauen, dann war das Ding auf einmal flach und so ist wohl der Legende nach, ne, das Franzbrötchen entstanden worden. Also so ein Mix aus, wer das nicht kennt, ne, so ein Mix aus ja tatsächlich einem Croissant und na was Zimtwaffel oder sowas, ne?
Zimtschnecke. Also, Zimtschnecke.
Genau, Zimtschnecke. Ziemlich geil. Ja. Ich krieg das mal, weißt du, wann ich immer eine Zimtschnecke esse?
Nein.
Wenn ich krank bin, dann
dann hast du Bock auf eine Zimtschnecke.
Dann holt meine Frau, früher gab's immer, wenn ich krank bin, hat meine Frau mir diese wie heißt denn die Zwieback?
Diese
Schokozwieback oder wie heißt denn die Firma Brand, ne? Brandzwieback.
Firma Brand, ja.
Brandzwieback gekriegt. Früher, ganz am Anfang habe ich immer die mit Kokos gekriegt, aber die mit Kokos sind oft so kratzig, da kratzt dir der ganze Hals auf. Und wenn ich irgendwie mal krank bin, dann ist meistens irgendwas, ne, mit Hals. Und seitdem, dann bin ich irgendwann auf Schoko umgeschwenkt und aber irgendwann meine Frau auf die geniale Idee gekommen, wo wir hier nach Hamburg gezogen sind. Seitdem kriege ich immer, wenn ich krank bin, ein Franzbrötchen und Tipp für euch, wenn ihr nach Hamburg kommt, jetzt sind ja Sommerferien, ne? Also der eine oder andere ist ja vielleicht tatsächlich hier in Hamburg mal zu Besuch jetzt. Am Hauptbahnhof gibt's ein, also direkt im Hauptbahnhof.
Gibt's was du meinst.
Ein Franzbrötchenladen. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber ich glaube, der hat 20 verschiedene Franzbrötchen.
Mega
richtig,
krass.
Richtig geil.
Neben dem Tabakladen. tatsächlich, also das ist da gehe ich immer rein, wenn ich gen Heimat fahre. Der ist da
Franz
irgendwie so gelegen.
Franz heißt der.
Ja, ganz genau. Unbedingt, wenn ihr hier seid, mal da was auschecken. Richtig lecker, richtig geil. Was soll ich sagen? Ich muss mal ganz kurz auf den Zwieback zurück. Also ich habe Zwieback immer als Kind gegessen, wenn man eher sowas am Magen hatte, irgendwie sowas. Ne? Also so bei Halsschmerzen wäre es, glaube ich, zu kratzig. Und eine weitere Frage noch.
Generell, wenn ich krank war. Ne?
Also, ja, okay. Ja. Ist da eigentlich immer noch dieser rotbackige Junge drauf? Und wenn ja, warum hat er so rote Backen? Hat er immer links und rechts eine Schelle gekriegt? Oder hat er immer gelogen? Oder war er immer irgendwie, hat er eine Hautirritation gehabt? Man weiß es nicht genau.
Die hatten das doch alle. Die
Firma Brandt. Firma Brandt. Neben Ennepetal liegt Hagen und Haspe. Und wenn man da mit dem Auto herfuhr, da ist nämlich zumindest eine große Fabrik der Firma Brandt. Riesengroß. Und da, wenn du da hergefahren bist, hast du auch immer so ein bisschen diesen Zwiebackgeruch in der Nase gehabt. Das ist echt abgefahren.
Ich habe auch gerne Zwieback aufgelöst so ein bisschen in Kakao.
Schön in Milch. Kakao.
Oder sowas, ne?
Ja. Das können wir
ja
irgendwann
schätzen.
Wenn wir keine Zähne mehr haben, dann machen wir das auch wieder, glaube ich.
Auf jeden Fall. Nico, du bist sehr ja gut im Schätzen.
Ja.
Was denkst du denn, wann die Brand Zwieback-Schokoladen GmbH plus Co. KG gegründet wurde?
Oh, schon ein paar Tage her, würde ich sagen. Ne? 2015. Scherz, nein, das muss natürlich sowas sein wie Holy. Boah, das ist schon lange her. Ich sag mal 1870.
1870 war doch Nico, der damals dann zur Gründung 26-jährige Bäcker und Konditormeister Karl Brandt, noch gar nicht auf der Welt. Der hat das, was hast du gesagt? 1870? Nee, da war er nicht auf der Welt. Der wurde nämlich 1886 nicht, ne? geboren, um dann am 21. Oktober 1912 zusammen mit seinem Bruder Fritz Brandt die Märkische Zwieback- und Keksfabrik in Hasburg. Heute ein Stadtteil
in Hasburg. In Hasburg. Ich sag es in Hasburg. Gut, ich dachte, sein Opa wäre da schon bei gewesen. Hätte ich jetzt gedacht. In Hasburg. Und letztens noch hergefahren, als mein Vater mich von Ennepetal nach Hagen zum Bahnhof fuhr, sind wir da entlang gefahren und da, da kitzelt's in der Nase. Man kriegt ein bisschen Hunger drauf. Ja, ja. Crazy. Trotzdem nochmal zurück, bevor wir mit dem Wrestling anfangen. Für mich zählt immer noch meine Franzbrötchen-Geschichte, Herr Brötchen. Ich werde das nochmal, deine klingt auch gut, aber meine klingt irgendwie realistischer mit Herrn Brötchen. Aber daran geistern sich ja die Scheiden, wie man sagt.
Ich glaube.
Scheiden sich die Geister, natürlich. Ja, ja.
Ganz genau. Apropos Bierchen, heute habe ich ja das Bierchen noch ausgelassen. Aber Nico, am Wochenende ist es ja wieder soweit. Und du warst ja auch gerade erst Bierchen trinken. Du warst ja das vergangene Wochenende in Bamberg unterwegs. Hast da ein paar Bierchen verhaftet, habe ich gesehen.
Das ist vollkommen richtig. Ich hatte, beziehungsweise wir hatten, Julia auch, am Freitag und am Montag hatten wir einen Tag Urlaub und haben die Zeit genutzt, am Freitag früh Richtung Bamberg runterzufahren, bis Sonntagabend. Montag dann nochmal zum Auskatern. Nein, wir haben tatsächlich ganz klassisch die Bahn genommen und hatten echt Glück mit dem Wetter. Es sollte irgendwie fisselig sein, aber es war irgendwie zu 80% wirklich sonnig und schön. Und wer schon mal in Bamberg war, wirklich toll da zum Spazierengehen. Geile Leute, geile Gassen, Kopfsteinpflaster, viele, viele Brauereien, hohe Brauereidichte. Und da haben wir viele schöne Biere getrunken. Ne? Sind da irgendwie bei Sternla haben wir gestartet, im Hopfengarten waren wir, im Spezialkeller waren wir. Ne? Also haben wirklich viel mitgenommen, hat super Spaß gemacht. Nur eine Sache haben wir versäumt und das stand ganz oben bei uns auf der Liste, nach Empfehlung von dir, den Bierlikör von Spezial zu trinken. Und der Bierlikör, den gab es zumindest oben auf dem Berg im Spezialkeller, gab es den nicht. Die Bedienung, die war vollkommen überfordert. Ich wusste aber, dass es den unten gibt in der Braustuben. Und als wir dann noch dahin wollten, da hatten die zu. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe da noch durchs Fensterchen gesehen, dass man den Bierlikör auch kaufen kann, natürlich, ne, im Glase. Aber du warst ja komischerweise dann auch in Bamberg, und zwar einen Tag später, als wir gerade wieder hier waren. Du warst am Montag da und du hast dieses Getränk zu dir genommen mit einem Stößchen Sahne drauf.
Da komme ich natürlich nicht drum rum, denn ich bin angereist am Montag zur Kulmbacher Bierwoche. Also offiziell war es natürlich ein Arbeitstrip und habe aber die Chance genutzt natürlich, um auf dem Weg nach Kulmbach einen Stopp in Bamberg zu machen. Und so schade, dass wir uns verpasst haben. Das wäre natürlich noch das Coolste gewesen, wenn wir ein schönes Frühstück da gehabt hätten. So musste ich mit meinem Kollegen Jens frühstücken. Und natürlich, Nico, gab's im Spezial dann diesen schönen Bierlikör. Kommt aus so einem kleinen Mini-Humpen und oben ist dann auch ordentlich Sahne drauf. Und diesmal, sonst ist es immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, das ist das so, ja, hier die Sahne, die du aus dem
Sprühdings
hast. Ja, ja. Ich weiß nicht, was das war. Das Ding war wie Beton. Also das war eine richtige Konsistenz. Normalerweise kannst du den so trinken und dann läuft der warme Bierlikör so durch die Sahne durch. Aber die Sahne, die da drauf gemacht haben, die war so massiv, du musstest quasi erstmal mit der Zunge irgendwie dir so ein bisschen da, also musst die Zunge richtig, das kennt ja der eine oder andere von euch, ne? Du musst die Zunge erstmal so richtig tief reinstecken und dann
bis zum Anschlag.
Bis zum Anschlag rein.
So tief, bis bitter wird.
Es wurde dann bitter und dann kam dieser schöne, warme Bierlikör. Also wenn ihr in Bamberg seid, ins Spezial gehen, Bierlikör trinken und Nico hat schon richtig gesagt, den gibt's mittlerweile auch zu kaufen, habe ich gelesen. Kann man in der Flasche mitnehmen. Aber das weiß man natürlich auch, wie so oft im Urlaub, ne? Das schmeckt zu Hause nicht genauso. Ne? Also deswegen, wenn das jetzt jemand schenken möchte, klar, machen wir, trinken Nico und ich den da gerne. Aber gerne. An sich ist natürlich immer das Schönste, weil immer, wenn ich nach Bamberg fahre, da freue ich mich jetzt immer drauf. Da weiß ich, wir müssen zum Spezial. Ja, ja. Aber die haben da teilweise wilde Öffnungszeiten, das ist richtig.
Das ist es, ne? Und ich hatte mich wirklich darauf gefreut und ich wollte das so zum grünen Abschluss so ein bisschen nehmen, ne? Und da haben wir uns ein bisschen verschätzt, ne? Hätte ich irgendwie vorher mal checken sollen.
Der hat auch nicht 4%. Ich bin ja kein Schnapstrinker oder sowas.
Nee, so Kirchen, ich auch nicht.
Da hatte ich meistens irgendwie 14, 16, 17% oder sowas, ne?
Ja. Das. Muss ich nochmal nachholen. Hat uns sehr gut gefallen. Wir werden definitiv nochmal da runterfahren. Sehr schöne Ecke. Leute, die aus Bamberg können, haben wir hier Zuhörerinnen, die aus Bamberg und Umgebung kommen, dann sag mal Bescheid und nächstes Mal treffen wir uns da mal.
Ja, also mindestens ja unser guter Freund, der Julian. Schöne Grüße gehen raus. Der ist ja, ich weiß nicht, ob er gebürtiger Bamberger ist. Ne? Ist ja eigentlich, was kann ich, ist er, er ist nicht Brauer. Warum hat er denn mal, ich kriege die Geschichte nicht mehr zusammen. Warum hat er ein Praktikum, ich glaube, er hat ein Praktikum mal beim David Hertel und so gemacht und versorgt uns aber immer auch sehr gerne mit Bamberger-Bieren. Ne? Wir haben ihm so eine Vertikalverkostung gemacht zum Thema Schlenkerler Rauchbier und so weiter. Mhm. Und ich glaube, primär ist er Männerabenteurer, hört aber, glaube ich, auch sehr regelmäßig Reds. Also, Julian, schöne Grüße gehen raus.
Schöne Grüße. Julian
kommt eigentlich auch relativ regelmäßig mal hier zum Basketball ist es, glaube ich. Ne? Ich glaube, zum Basketball. Ich wollte überlegen, Handball, Basketball. Ich glaube, zum Basketball kommt er relativ häufig oder regelmäßig dann ein, zweimal die Saison hier nach Hamburg. Also Julian, sag Bescheid. Und vielleicht gehen wir auch demnächst mal wieder in Bamberg ein Bierchen trinken. Wer,
sehr gerne.
Das ist jetzt die Überleitung des Todes, wer auf jeden Fall nicht mehr in Bamberg ein Bierchen trinken geht, das ist unser Freund Hulk Hogan. Nico, letzte Woche Donnerstag in der Mittagpause haben wir aufgenommen und die Folge war kurz quasi danach. Gerade online und schon kommt die Nachricht. Ja. Hulk Hogan ist gestorben.
Schockierend. Und diese Nachricht erreichte mich über mehrere Kanäle, auch über mehrere WhatsApp-Gruppen. Die erste Gruppe, die sich öffnete, war unsere Saufi-Saufi-Gruppe mit dem Kutzi. Und Kutzis Wortlaut, Hogan ist einfach weggedeiht, hat er geschrieben. Ich musste so lachen, dieses über weggedeiht, das ist fantastisch, Kutzi, bester Mann. Da musste ich kurz verifizieren und habe gelesen, scheiße, der ist wirklich gestorben. Und dann auch unser Freund Stefan Otterpohl, der natürlich alles in die WrestleMania-Gruppe postet, was nicht... auch er natürlich wieder Bildartikel. Und da muss ich mir eingestehen, das stimmt. Auch Hulk Hogan ist von uns gegangen, neben Ozzy Osbourne und diese Sportlerin, die erschlagen wurde irgendwo in den Bergen, ne, die ist auch gestorben. Was ist
und haben los? Wir nicht letzte Woche überlegt, wer gestorben ist? Der Typ von der Bill Cosby Show ist gestorben. Mit irgendwem habe ich die Tage überlegt. Bill Cosby selber. Nein, der Sohn, Theo. Oder?
Nein, der ist nicht auch gestorben. Hör auf.
Doch, letzte Woche, ja.
Fuck, okay, der hatte übrigens immer die Stimme damals schon gehabt von Justus Jonas.
Ja.
Wow, okay, schrecklich. Also Hulkstar, man mag meinen, was man will. Klar, ist ein kleiner Rassist gewesen, hat nicht alles richtig gemacht. Aber was er richtig gemacht hat, das war damals in den 80s natürlich das Wrestling nach vorne zu bringen. Ja, also jeder kennt den Hulkstar und auch den Undertaker. Das sind also die zwei, die einfach so bekannt sind. Und ja, dem haben wir dann doch ein bisschen viel zu verdanken, ne? Dass wir vielleicht auch Wrestling gucken. Dass es so populär auch wurde hier in Deutschland damals. Von daher hat mich das ein bisschen getroffen. Ja.
Dass wir die Chance hatten, weil ich habe auch so überlegt, ich habe so ein paar Ereignisse. Das eine war zum Beispiel, ich wusste jemand bei mir aus dem Fußballverein, der hatte ein WrestleMania 6 T-Shirt. Und da war halt vorne, ne, der Hulkster und der Ultimate Warrior drauf. Und das war so mit meinem, das kannte man halt damals, ne? Also das war 1990 war das Match, das heißt, da war ich 8 Jahre alt, aber das kannte man schon. Ne? Man wusste, boah, bei WrestleMania, da kämpft der Hulkster gegen den Ultimate Warrior. Ich habe es noch nie gesehen, aber man wusste das schon. Und es gab diese Sammelkarten und da hatte ich natürlich auch den Hulkster, das war nicht meine Lieblingskarte, aber das war eine super ikonische Karte, ne? Mit seinem gelben T-Shirt und seinem roten Bandana und alles so. Also richtig, richtig krass und war, glaube ich, auch dann eben damit ja verantwortlich, ne, dass wir überhaupt die Chance hatten, dass das Ganze dann hier auf Tele 5 und was dann damals lief, dann später auf RTL 2. Und das ist schon ziemlich krass. Und Nico, ich habe natürlich wieder ein paar Zahlen, Daten, Fakten rausgesucht, weil du bist ja so gut im Schätzen.
Ja,
ich habe auf Cage Match geschaut und fangen wir doch mal so rum an. Was denkst du denn, wann war das erste Match vom Hulkster, was sie hier in ihrer Liste haben?
Ich muss mal kurz aufstoßen. Ich wollte Zeit schinden. Wenn ihr euch fragt, irgendwie ist der irgendwie so doof oder googelt der zwischendurch? Nee, ich google natürlich nicht zwischendurch, viel zu anstrengend. Ich tippe jetzt mal, lass es mal 1978 gewesen sein.
Sehr, sehr gut, Nico. Am 9.8.1977
hat der
Super Destroyer, wie er damals hieß, nämlich gegen Don Serrano verloren, beim einem CWF-Event in der John Carroll High School in Fort Pierce, Florida, USA. Und was denkst du jetzt auf der anderen Seite? Wann war denn sein letztes Match?
Das ist vielleicht sogar noch schwieriger, ne? Die Frage ist auch, war sein letztes Match in der WWE?
Da kann ich schon sagen, nein.
Das stimmt nicht, ne? Nee. Was war der denn danach gemacht nochmal? Kam der nicht nochmal wieder? Okay, wahrscheinlich auf irgendwelchen eigenen Hogan-Veranstaltungen.
Nee, wo war er denn nach der WWE?
Ich hab keinen Plan.
Du fragst doch mal unseren Freund den Steiner.
Ach scheiße, der war bei TNA.
Naja, klar.
Sicher war der bei TNA vollkommen verdrängt, weil das so überflüssig mir erschien. Gut, dann tippe ich jetzt auch mal wieder 2005.
Ja, das war jetzt nicht so gut. 2012. Ja. 2012.
Ach, doch so spät noch.
Ja. Er war von 2009 bis 2012.
Das hätte ich nicht gedacht.
War er bei TNA und hat da insgesamt 9 Matches abgeliefert gegen Ric Flair. Achso, andersrum. 2009 war erst noch diese Tour, die er da durch Australien gemacht hat. Das war viermal gegen Ric Flair, das war 2009. Und dann war er von 2010 bis 2012 bei TNA. Da hat er unter anderem im Tag Team mit Abyss, kommen wir nachher noch drauf, gegen AJ Styles und Ric Flair gewonnen. Dann hat er das nochmal gewonnen. Dann hat er gegen den Stinger, das war sein letztes Pay-Per-View-Match, gegen den Stinger verloren bei TNA Bound for Glory 2011. Und dann hatte er noch 2 House-Show-Matches, jeweils im Six-Man-Tag-Team-Match mit James Storm und Sting gegen Bobby Roode, Bully Ray und Kurt Angle in England. Und sein letztes Match dementsprechend am 27. Januar 2012.
Mhm. Gut, jetzt wo du es sagst, ich wäre auf diese TNA-Zeit, wäre ich jetzt spontan nicht gekommen. Wobei, jetzt, wo du es sagst, sehe ich da was vor mir, weil es gab ja durchaus auch mal eine Zeit, wo ich TNA regelmäßig geguckt habe. Aber ja, vollkommen falsch gelegen diesmal.
Aber dein letztes WWE-Match, und da warst du ja dann tatsächlich sehr nah dran, ne? Das war nämlich 2006 beim SummerSlam.
Ah.
Biggest Party of the Summer in Boston. Also er beendet seine WWE-Karriere oder hat seine WWE-Karriere damals beendet, ähnlich wie es John Cena wahrscheinlich ja dieses Jahr machen wird, ne? Auch in Boston. Und da konnte Hulk Hogan tatsächlich Randy Orton besiegen. Und ich hab mal geguckt, Dave Meltzer hat dem Match tatsächlich 3 Sterne gegeben. Also das scheint gar nicht so schlecht gewesen zu sein, wie man es heutzutage denkt.
Letztes
Match tatsächlich hier ging's. Und du hast schon alles richtig gesagt, ne? Eine Karriere mit Licht und Schatten, aber im Wrestling-Bereich, diese ikonischen Sachen. Und ich glaube, rückwirkend, weil wir es nicht, viele, die meisten werden schon sehr viel über Hulk Hogan gehört haben in der letzten Woche, es gibt ja überall was, aber ich glaube, was er so tatsächlich bereut hat, war dieser Leg Drop. Also wer schon mal einfach, und Hulk Hogan ist ja ein großer Mann, ne? Ich glaube, zu seinen besten Zeiten war der wahrscheinlich irgendwie 1,98 oder sowas. Und wenn ihr dann aus, das heißt, die Hüfte vom Hulkster sind wahrscheinlich so irgendwie in 1,40 oder sowas. Und das heißt, wenn du irgendwie 400 Mal im Jahr aus 1,40 auf den Boden springst und auf den Pöppis landest, das ist wohl gar nicht so gesund für den Rücken.
Ja, und der Move sieht noch nicht mal so krass aus, ne? Also das muss man natürlich dazu sagen. Wahnsinn. Was mir natürlich auch noch immer im Gedächtnis bleiben wird, ist natürlich einmal seine tollen Fernsehauftritte auch, Film und Fernsehen, Thunder in Paradise etc. Aber vor allem noch legendärer finde ich ja seinen ikonischen Entrance-Song. Ne? Der ist einfach in your face 80s, der ist in your face America und ich habe ihn sofort im Kopf. Also das ist crazy und den werde ich natürlich nie vergessen. Hulk Hogan übrigens auch meine erste Wrestling-Action-Figur gewesen damals, die ich mir gekauft habe, neben dem Undertaker und dem Warrior. Ne? Auch in der Grundschule. Ne? Also von daher, er hat schon Einfluss auf uns alle genommen.
Während Reinhold gerade übrigens schreibt, er hofft, dass auch diese WWE-Serie besprochen wird. Das werden wir gleich noch machen. Aber ich habe gerade mal nachgeguckt, weil das ist natürlich auch ein großes Thema. Denn Real American, Nico, das war tatsächlich gar nicht sein erstes Theme, sondern sein erstes Theme damals war Eye of the Tiger.
Ah, ja, stimmt.
Wusstest du das?
Das wusste ich tatsächlich, ja.
Siehst du? Eye of the Tiger.
Stimmt.
Dann hat er tatsächlich, ich glaube, das war auch sogar noch bei WrestleMania. Ich habe letztens gesehen ein Video, genau, das muss noch bei WrestleMania 1 muss auch Eye of the Tiger noch sein Theme gewesen sein, weil ich habe letztens ein Video gesehen bei YouTube, wenn du ein Video guckst, dann wird dir ja direkt 1000 Sachen vorgeschlagen und da war dann Hulk Hogan kommt zum ersten Mal mit seinem Real American Theme rein. Mhm. Das war, glaube ich, gegen den Macho Man irgendwann dann im Herbst 84 oder im Herbst 85 im Madison Square Garden und das Publikum wusste erst gar nicht, was passiert, weil die kannten halt dieses Anfang, ne? Am Anfang, bevor dieses kommt ja erstmal dieses I am Mary und die wussten gar nicht, was los ist, ne? Deswegen, die haben gar nicht reagiert und erst dann, als der Hulk da rauskam, der natürlich absolut verrückt geworden und ich hätte mich auch so gefreut, ich bin Ende des Jahres in Florida und geplant ist auch tatsächlich nach Tampa zu fahren und da hat er ja seinen Store, ne? Und ich war schon mal da.
Ja, ja.
Da hatten sie, glaube ich, aber zu oder sowas. Also die Chancen, je nachdem, wie es ihm gesundheitlich gegangen wäre, wären ja gar nicht so klein gewesen, dass er vielleicht tatsächlich da gewesen wäre und mal irgendwie eine Autogrammstunde oder sowas gegeben hätte. Also den Hulkster, den hätte ich gerne noch mal getroffen und hätte ich ihn mal gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Stefan Zimmer? Ist der jetzt dein Sohn? Ja oder nein? Denn da muss man auch wirklich sagen, alle, die sagen, Hulk Hogan, das ist ein fieser Rassist, da muss man sagen, aber den Stefan Zimmer, der ja nun mal mutmaßlich afroamerikanischer Abstammung ist, da hat er gesagt, der ist wie ein Sohn für mich.
Ja, ja, das muss man eben auch mal zugute halten, ja, also gut, um den Spruch noch mal zu bringen, daran geistern sich die Scheiden an Hulk Hogan. Es tut uns natürlich leid und auch die WWE, aber auch AEW haben hier Beileid bekundet. Schade drum, er war noch gar nicht so alt. Wie alt war er? 71?
Jetzt muss ich schätzen, was? Übersicht, Hulk Hogan, ja. 24.07. Eine Woche nach Reinhold. Reinhold hat ja, ach nee, das ist Todestag. Wo ist denn hier Geburtstag?
Was, Reinholds Todestag steht schon fest?
Nein.
Das ist ja schlimm.
In-Ring-Karriere? Wie wär's denn, wenn sie hier persönliche Daten, sowas wie das Geburtsdatum hinschreiben?
Ich glaube 71. Ich meine, 71 ist er geworden.
Ach ja, hier im Alter von 71, genau. Aber das der Geburtstag, der steht jetzt hier irgendwie nicht. Nee, Reinhold lebt noch. Manche sagen, leider. Ich wollte gerade noch was sagen zum Hulkster. Sein Team. Gerade auch erst gesehen, in New Japan war sein Team das Team von Battlestar Galactica.
No. Ja. Oh, das ist abgefahren. Klar, dass die Japaner darauf stehen, ja? Nice.
Geil.
Aber das wusste ich nicht. Also, das wusste ich nicht.
Lieber Hulkster, Ruhe in Frieden. Er ist unter anderem aufgetreten als Hulk Boulder, Hollywood Hogan, Mr. America, Sterling Golden, der Super Destroyer und Terry Boulder. Und was letztendlich zum Tod geführt haben soll, war eben diese Rückenprobleme, die er hatte. Und er hatte eine krasse OP und hat dann danach wohl zu früh wieder angefangen, ja, zu trainieren, ne, zu irgendwas zu machen. Und das soll dann wirklich zu Komplikationen geführt haben, sodass es eine zweite OP gab und die ist nicht so gut gelaufen. Und ich weiß gar nicht, ob wir es vor einem Wochenmal hier angesprochen haben. Ne? Hier Baba, The Love Sponge, früher der beste Freund von Hulk Hogan, der dann letztendlich Hulk Hogan mit seiner Frau, also mit SpongeBobs Frau, beim Sex gefilmt hat und dadurch kam ja eben diese ganze Rassistensache erst alles raus. Und der hat ja vor ein paar Wochen schon gesagt, oh, mit dem Hulkster geht's aufs Ende zu, wo es alle dementiert haben. Letztendlich hatte der aber recht, denn die kommen ja nun mal da beide aus Tampa, aus der Ecke und dann hatte er wohl die richtigen Connections. Also Hulk Hogan, wir werden ihn nicht mehr sehen. Die letzten Male, wo er bei der WWE war, wurde er ja auch immer ausgebuht. Also das war kein schönes Ende seiner Wrestling-Karriere. Mit seiner Tochter hat er sich ja auch ziemlich verkracht. Nee. Also ich glaube, er hätte sich ein schöneres Ende seiner Karriere gewünscht, aber naja, wir werden ihn niemals vergessen. Wir wollen aber auch noch ein bisschen übers Wrestling reden. Unter anderem, hast du tatsächlich hier diese WWE Unreal-Serie, hast du da schon reingeschaut?
Tatsächlich ja, wir haben, es sind glaube ich 5 Episoden auf Netflix, WWE Unreal, 5 Episoden, die so ungefähr 55, 60 Minuten gehen und wir haben gestern die ersten 2 geguckt, wir haben 2 Folgen geschaut, vielleicht heute Abend nochmal eine Folge, lässt sich gut wegsnacken, es ist so wie immer bei Wrestling-Dokumentationen, dass man, wenn man sich sein Leben lang irgendwie mit Wrestling beschäftigt und immer die News liest, dann ist das vor allem nicht alles total neu. Ich denke, es ist irgendwie witzig für Leute, die eben nicht viel so Wrestling-Insights haben. Dafür ist es, glaube ich, richtig spannend. Also es ist so ein bisschen Blick hinter der Kulisse. Manches ist echt und manches wirkt trotzdem geskriptet. Ne? Da hatten wir letzte Woche schon mal einmal kurz drüber gesprochen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier iShow Speed wirklich nicht davon wusste, jetzt beim Rumble mitzumachen. Ne? Und in der Doku, Folge 2 war das, glaube ich, da wirkte es wirklich so, oder das sollte so wirken. Akira Tozawa wurde hier ausgenockt und iShow Speed stand backstage in der Gorilla-Position und er sollte spontan da rauslaufen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ne?
Nein, das haben sie aber in der Folge ja gezeigt. Da haben sie ja vorher mit dem Manager und so alles abgesprochen.
Echt? Fandst du, das haben sie gezeigt? Dann hab ich das gerade versäumt. Also ich habe nur gesehen,
das haben sie alles gezeigt, wie sie es vorher abgesprochen haben und auch dem Kameramann gesagt haben, wie er das filmen soll und sowas. Also das haben sie tatsächlich aufgeklärt, dass das natürlich alles gescriptet war und so weiter.
Okay,
also
krass, gut, dann muss ich zurücknehmen.
Genau, also es gibt insgesamt 5 Folgen für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Die erste Folge nennt sich New Era und dreht sich eben so ein bisschen um die Premiere auf Netflix, wo dann viele auch sagen, ja, das ist für uns größer als WrestleMania. Mhm. Ja. Zweite Folge nennt sich dann Push. Da geht es dann eben um den Royal Rumble und wie das alles zustande kam, wie man zum Beispiel auch mal ganz spannend, wie man dann darauf kam, dass eben nicht ein CM Punk den Royal Rumble gewinnt. Also ganz spannend auch mal eben dieses Creative Meeting zu sehen. Ne? Triple H sitzt da vor Kopf und dann die anderen und fragt Triple H einfach mal so, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber Triple H sagen so, und wer gewinnt eigentlich den Rumble? Und dann sagen eigentlich alle in dem Raum so, ja, CM Punk, CM Punk, CM Punk. Und dann kommt ganz am Ende jemand das so, ja, wie wär's mit Jey Uso? Also auch ganz spannend, kann man sich angucken. Folge 3, also ein bisschen die schwächste Folge, fand ich, geht's viel um Charlotte Flair und das, Worth the Wait. Also da geht's so ein bisschen um Charlotte Flair, Comeback. Folge 4, Heel Turn, da geht's natürlich dann um die ganze Sache, wie kam das mit John Cena zustande? Was hat The Rock vorgeschlagen und sein Team, ne? Da hieß ja eigentlich, sollte Cody Heel Turn und dann sollte Cody wohl auch den Titel eigentlich an Kevin Owens noch spontan verlieren und so weiter und so weiter. Das ist auch sehr schön erklärt. Und die 5. Folge, also quasi das Finale von Staffel 1, das wird sicherlich fortgesetzt. Da geht's dann um WrestleMania. Und eins meiner Highlights, wenn du nächste Woche alle geguckt hast, Nico, können wir ja nochmal im Detail dann auch drüber sprechen.
Ja, gerne.
Hier unser Freund, wo wir ihn folgen, dann Abyss von TNA. Mhm. Der ist ja mittlerweile hier Producer bei WWE. Und das war in der ersten Folge, glaube ich, war das, ne?
Wo er man sah Punk gegen Seth Rollins, ne? Hat er ja irgendwie so mitgeführt und sollte eigentlich dafür sorgen, dass es zeitig aufhörte, ne? Also hat er ein bisschen überzogen, ne? Also er hat sich dann irgendwie auch immer entschuldigt, so sorry, ne? Das ist ein bisschen länger gedauert. Er wollte, dass das Match ordentlich endet. Ne? Das fand ich auch eine ganz schöne Szenerie, dass das wirklich so abläuft. Ob es wirklich so abläuft, weiß ich nicht. Fand ich ganz nice. Also ich fand ihn sehr sympathisch, muss ich sagen.
Ja. Also mindestens die Sachen, ja, das ist so super sympathisch, mir tat der arme Mann schon richtig leid, weil er hat sich so oft entschuldigt. Aber richtig, richtig spannend mal zu sehen und eben auch zu sehen, wie durchchoreografiert diese Matches sind, ne? Weil natürlich Backstage dann der Agent, der das Match eben mit den Wrestlern choreografiert hat, muss natürlich dann auch die ganze Zeit, die haben alle Headsets auf, ne, und muss dann eben auch an die Kameraregie sagen, so pass auf, jetzt kommt das, ne, jetzt kommt ein Suplex, jetzt kommt das. Und dann eben auch spannend zu sehen bei dem Heel-Turn von John Cena, da wusste nämlich quasi niemand Bescheid. Und Triple H meinte dann so, passt auf, wir machen das jetzt on the fly. Ich sag euch, was ihr aus welcher Perspektive filmen müsst und sowas. Also richtig gut. Ich habe die 5 Folgen irgendwie direkt Dienstag am Abend durchgeschaut. Also guckt euch das mal an. WWE Unreal nennt sich das auf Netflix. Oder wenn ihr andere Möglichkeiten habt im Internet, findet ihr es da wahrscheinlich auch. Aber dringende Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Da wird eben der Vorhang tatsächlich so ein bisschen zurückgezogen. Und auch ich bin ja auch jetzt, wie viel 839 Folgen Reds. Auch ich habe ein bisschen was gelernt. Und zwar die Gorilla-Position. Ne? Also
Warum sie so heißt, ganze, ne? Das wusste
warum
ich
sie
auch
so
nicht.
Heißt. Weil ich dachte nämlich immer, ich dachte so, oh, es hat irgendwas mit dem Gorilla an sich zu tun. Ne?
Ja, der Chef, so, weißt du, so dieser,
ganz ne? Genau. Ne, da sitzt der Vince McMahon, da sitzt der Chef und dann stellte sich eben der Sender raus, nee, das ist wegen Gorilla Monsoon, weil der früher da saß und immer die Matches so mitgetimed hat und sowas und dann war es immer, ach, das ist die Gorilla Position, ne, da sitzt Gorilla Monsoon und also wirklich spannende Sache, schaut da mal rein und dann sprechen wir in der nächsten Woche auf jeden Fall nochmal im Detail drüber. Wo wir nächste Woche auch im Detail nochmal drüber sprechen werden, Nico, das könnte der SummerSlam sein, denn die größte Party des Sommers, zumindestens in New York, wir gucken gleich mal, wie das Wetter in New York ist, die findet am Wochenende statt und es ist ja der erste SummerSlam, der, Nico, über 2 Tage geht.
Mhm. Über 2 Tage, in der Nacht von Samstag auf Sonntag und in der Nacht von Sonntag auf Montag. Wird übrigens, glaube ich, auch im Free-TV übertragen, hatte ich irgendwo gelesen, ne? Ein bisschen verzögert. Also, wenn ihr Bock habt und kein Network etc., könnt ihr es auch da schauen. Stehen zurzeit, und es wird wahrscheinlich so bleiben, 6 Matches pro Tag. Die stehen hier an. Ich finde, die sind ganz gut aufgeteilt worden. Im Vergleich zu letzter Woche sind noch 2 dazugekommen. Einerseits Sami Zayn gegen Karrion Kross. Nochmal ein Rematch. Gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Und das von mir gewünschte, angesprochene TLC-Match der SmackDown Tag Team Division. Ein Six-Pack TLC-Match. Und auch das Debüt der Wyatt Six auf einer Pay-Per-View-Card. Was kann man sich mehr wünschen? Ich bin begeistert.
Die Leute in New York können sich auf jeden Fall, die sind wunschlos glücklich, glaube ich, tatsächlich am Wochenende, denn wir haben perfektes Wrestling-Wetter. Das geht ja dann vor Ort Anpfiff wahrscheinlich, ich glaube, es geht sogar ein bisschen früher los. Ich muss mal fürs Tippspiel gucken. Ich glaube, 18 Uhr Ostküstenzeit, was 0 Uhr unserer Zeit wäre. Es gibt auch eine dreistündige Pre-Show. Also wenn ihr
ohne Matches.
Wenn ihr den Samstag und den Sonntagabend nichts vorhabt, schaltet einfach in die Pre-Show rein. Ich habe das mal für WrestleMania habe ich das die letzten zwei Jahre gemacht. Habe ich nicht
ich live auch.
Geguckt, aber ja, ich hab die Pre-Show einfach dann hier so ein bisschen abends laufen lassen und geguckt. Und bestes Wetter für New York am Samstagabend. 26 Grad immer noch angesagt ab 18 Uhr. Wow. Also da kann man richtig schön im Stadion sitzen. Und den Sonntag haben wir dann ähnlich. Strahlender Sonnenschein, abends sogar 27 Grad noch. Also auch da, wenn ihr vor Ort seid, ruhig mal den Kolben noch ein bisschen einschmieren, je nachdem wie tief oder wie hoch die Sonne steht. Und unser Freund, der Boob-Inspektor himself, der Olli, der wäre fast vor Ort gewesen.
Oh no, wie kann das denn sein? Macht er gerade Urlaub da oder was ist da?
Der fliegt wohl das Wochenende mit unserem guten Freund und seinem guten Freund vor allen Dingen, dem Wolfgang, der Pilot ist, in die USA. Und eigentlich war wohl tatsächlich New York im Gespräch, jetzt würde San Diego. Und so wie ich das
verstanden habe,
fliegen die halt irgendwie, ne, also wahrscheinlich freitags hin, sonntags zurück, so nach dem Motto. Und Olli begleitet ihn und er hat schon geschrieben, ist natürlich dann, wenn du mit dem Piloten unterwegs bist, da muss man abends natürlich auch was mit den Stewardessen machen. Also, ich bin sehr gespannt, was der Olli da zu berichten hat im Nachgang.
Ja, das wäre was, wenn er da spontan irgendwie wahrscheinlich noch ein günstiges Ticket geschossen hätte vom Day One. Das wäre natürlich fantastisch gewesen. SummerSlam, ja, ich freue mich drauf. Wir sind am Wochenende ja schon wieder Bierchen trinken. Und ich auf jeden Fall werde am Sonntag dann in aller Früh die Night One gucken und die Night Two leider erst am Montagabend nach der Arbeit.
Genau, ich werde Sonntag ein richtig schönes Frühstück mir zubereiten lassen, wahrscheinlich, je nachdem wie der Samstag bei uns, denn Samstag Bier im Garten, ne? Hier bei unseren Freunden in Kaltenkirchen, nördlich von Hamburg gelegen. Hast du schon das Line-Up gesehen? Ich glaube, 29 Hobbybraubiere wird es geben.
Ja, verrückt.
Und wer die Hobbybrauer kennt, wahrscheinlich werden es eher 35, 40, weil da doch irgendwie jeder noch was mitbringt und dementsprechend mal gucken. Aber Sonntagvormittag bin ich eigentlich dann ja wieder relativ fit und dann werde ich mir den SummerSlam angucken und wir gucken mal auf Nacht 1, Nico, insgesamt.
Gerne.
6 Matches stehen da fest. Wir wissen, Tiffany Stratton möchte ihren Titel, ihren WWE Women's Titel, gerne gegen Jade Cargill verteidigen. Und eine Sache, die man auch bei diesem WWE Unreal sieht, auch eine ganz spannende Sache, welche Matches eigentlich ursprünglich mal geplant waren für den Royal Rumble, für Saturday Night's Main Event, für Elimination Chamber, für WrestleMania vor allen Dingen auch. Und eigentlich, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, wer Jade Cargill als amtierende WWE Championess in WrestleMania reingegangen. Sagt man nur, nach WrestleMania reingegangen. Ihr wisst, was ich meine.
Vollkommen verrückt, ne? Also ich meine, gut, dass man es nicht so gemacht hat, denn die Frau hat auf jeden Fall diese Zeit noch gebraucht und sie ist immer noch nicht die perfekte Wrestlerin. Wer ist das schon? Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Sie hat schon, es hakt da noch an manchen Stellen. Von daher finde ich diese Entscheidung gut, dass man das noch nicht gemacht hat.
Ja, die Entscheidung ist ihr abgenommen worden, weil sie war ja verletzt, ne? Also
war sie wirklich verletzt? Also war sie wirklich verletzt?
Ja.
Das ist halt die Frage, ne? Oder hat man sie so? Aber gut, ist auch egal. Aber ja, achtet mal drauf, wenn diese Matchcards da gedroppt werden. Da war ich auch ganz schockiert jetzt nicht. Hat man schon mal gemunkelt, wurde ja schon mal gemunkelt, was eigentlich hätte stattfinden sollen. Aber sehr interessant, wie die Pläne dann doch verworfen werden über die Zeit.
Das auf jeden Fall. Also, das ist das Match. Jade Cargill ist natürlich auch fürs Tippspiel spannend, ne? www.kicktipp.de/WWE. Die meisten von euch werden ja schon angemeldet sein. Ansonsten könnt ihr natürlich immer noch euch anmelden. Kostet nichts und für den Gesamtsieg wird's nicht mehr reichen. Wir tippen ja immer, ne, von 1.1. bis zum 31.12. Aber so ein Tagessieg oder dann eben auch der Wochenendsieg, ne, das ist ja natürlich auch schon einiges wert. Und Jade Cargill natürlich könnte hier ein heißer Tipp sein. Dann haben wir ein Tag-Team-Match und Nico, das stand zwischenzeitlich ja auf der Kippe so ein bisschen, denn unser Freund Drew McIntyre, der war irgendwie auf Familienbesuch, auf einer Beerdigung, auf einem Geburtstag, ich weiß es gar nicht, wo er genau war, aber auf jeden Fall wollten sie ihn nicht mehr einreisen lassen.
Ja, Wahnsinn, habe ich auch gelesen und das wirkte auch sehr ernst. Hatte heute allerdings dann eine Headline gelesen, Entwarnung, er würde es wohl rechtzeitig schaffen, aber vermutlich Ich weiß es nicht, vielleicht haben sie da schon nach einer Alternative gesucht.
Nein, das, aber, ja, was passiert war, er hatte seinen eine doppelte Staatsbürgerschaft, er hat einen schottischen Pass oder einen britischen Pass dementsprechend und einen amerikanischen. Und er wollte wohl mit seinem britischen fliegen und das hat wohl sonst auch immer geklappt. Diesmal hat es nicht geklappt, aber das war letzte Woche Sonntag, wo ich dann schon gelesen habe, kommt Drew McIntyre rechtzeitig WrestleMania? Und denkst so, hä? Weil seine Frau ist dann wohl tatsächlich Sonntag geflogen. Dann denke ich, naja, selbst wenn die Montag den Pass mit UPS Express oder was schickt, ich sag, dann ist der ja dienstags da. Oder selbst wenn sie halt Montag zurückfliegt oder was auch immer, ne? Also bei denen geht's ja nicht um Geld, ne? Also
Nee, ich dachte, es wäre irgendwie Visa-Problem. Ich hatte mir den Artikel nicht ganz durchgelesen und sowas kann ja schon mal ein bisschen länger dauern, aber gut, dann war das ein bisschen, wurde größer gemacht, als es denn war.
Ja, auf jeden Fall. Randy Orton und Jelly Roll werden nämlich antreten gegen Drew McIntyre und Logan Paul. Das also hier das Celebrity-Match und Jelly Roll. Der hat ja so ein bisschen, das kommt auch in der, auch ganz lustig, in der WWE Unreal-Sache, eigentlich, Triple H sagt, glaube ich, an einer Stelle so, ja, und diese ganze Story mit dem Cena-Heel-Turn und so, das bauen wir alles um Travis Scott rum. Da muss ich doch schon ein bisschen grinsen. Denn mit dem hat man sich's ja, oder er sich mit ihnen das auf jeden Fall verscherzt. Ja. Der war dann nicht mehr zu sehen. Stattdessen jetzt Jelly Roll. Der ist Rapper, Singer, Songwriter, Wrestler und Producer, Nico, sagt Wahnsinn. Sein Wikipedia-Eintrag.
Ja, fast wie ich, ne? Fast wie ich. Und ich finde den Black Hole Slam, den macht er ganz gut. Also wir werden da, glaube ich, jetzt kein High-Flying sehen von ihm. Aber ich habe definitiv schon mal schlechtere Celebrities in der WWE im Ring stehen sehen. Ich denke, das ist okay, wenn man denn ein Celebrity-Match auf der Card haben muss. Ich könnte darauf verzichten, aber ich denke, das ist noch okay.
Hat am gleichen Tag Geburtstag wie unser Freund der Henne, 4. Dezember. Dementsprechend also, wenn ich mir den Henne beim SummerSlam vorstelle, also, der wird es abliefern und dann glaube ich auch Jelly Roll wird abliefern.
Ja,
solange er nicht singt, ne? Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass
sowas während des Matches.
Wäre das damals Snoop Dogg oder so, der irgendwie einfach eine Viertelstunde Konzert gegeben hat? Also, mal gucken, wie es hier tatsächlich aussieht. Drew McIntyre, Logan Paul, vielleicht die Favoriten, aber das weiß man hier nie, ne? Dann haben wir das World Heavyweight Title Match und das Match, Nico, das wissen wir auch aus WWE Unreal, das war eigentlich das geplante Match für WrestleMania, denn eigentlich die beiden WrestleMania Main Events wären gewesen Cody Rhodes gegen John Cena, Babyface gegen Babyface, bis man dann eben, und das wird auch schön erklärt, bis man dann gemerkt hat so, oh, der eigentliche Grund für das alles war, dass die Karten sich so schlecht verkauft haben für Elimination Chamber. Ne? Wir haben damals drüber berichtet in Toronto. Die hatten da das große Stadion gebucht und haben aber nicht wirklich Karten verkauft. Und dann ist denen 10 Tage vorher aufgefallen, oh, pass auf, rufen The Rock an, wir müssen hier irgendwas machen. Und so kam das alles zustande. Aber ursprünglich, ne, wäre das der zweite WrestleMania Main Event, wäre eben Gunther gegen CM Punk gewesen. Und dadurch, dass dann eben nicht CM Punk, sondern Jey Uso den Royal Rumble gewonnen hat, ne, war es dann eben Gunther gegen Jey Uso und CM Punk hat man in das eigentlich andere geplante Match, Seth Rollins gegen Roman Reigns, mit reingesteckt. Ne? Also ganz spannend zu sehen. Jetzt gibt es dieses Match aber und die Frage bei dem Match ist doch eigentlich nur, gewinnt CM Punk erst den Titel und dann wird eingecashed oder wird direkt eingecashed, bevor CM Punk den Titel gewinnen kann?
Oder? Ganz genau. Also ich denke, hier wird, glaube ich, jeder wird hier auf einen Cash-In warten. Seth Rollins angeblich verletzt. Wir vermuten, es ist Storyline. Man weiß es nicht. Ich möchte euch hier nicht aufs Glatteis führen, liebe TipperInnen. Also das wird spannend. Wird hier eingecashed, wird hier nicht eingecashed und wann wird eingecashed? Ne? Hattest du gesagt, möchtest du auch in mehreren Variationen darstellen im Tippspiel? Also von daher wirklich spannend. Habe ich Bock drauf.
Weil das Match, ich muss doch genau gucken, ich habe glücklicherweise noch ein bisschen Zeit bis Samstag früh, denn wenn Seth Rollins während des Matches eincasht, dann gibt es ja
Punkte, ne?
Genau, dafür, deswegen muss ich noch gucken, wie ich das mache. Women's Tag Team Title, Nico, der ist auch auf dem Spiel. The Judgment Day, vertreten durch Raquel Rodriguez und Roxanne Perez. Die möchten ihre Tag Team Titel gerne verteidigen. Roxanne Perez ja hier für Liv Morgan als Ersatz eingesprungen. Und die haben es zu tun mit zwei absoluten, ja, Veteranen des Frauen-Catchens, Charlotte Flair und Alexa Bliss.
Die Große und die Kleine. Wobei die Große immer anders aussieht. Immer wenn sie weg ist und wiederkommt, immer eine andere Person. Alexa Bliss, auch nach der Schwangerschaft sieht sie aus wie vorher, also auch vollkommen verrückt. Bei den beiden kriselt es immer so ein bisschen. im Judgment Day grundsätzlich eigentlich auch immer. Von daher hier recht ausgeglichen bei den Tipps noch bisher in meinem Kopf. Ich muss mich noch entscheiden. Ein weiteres Match, was wirklich spannend wird, ist natürlich Bron Breakker und Bronson Reed auf der einen Seite gegen Roman Reigns und Jey Uso. Roman Reigns wieder da, hat sich jetzt mit Jey Uso wieder zusammengetan, ja, um es hier mit dieser Fraktion, die immer noch keinen Namen hat, glaube ich, aufzunehmen. Paul Heyman natürlich auch mit von der Partie, damals der Wise Man von Roman Reigns auf der Seite von der Bloodline und jetzt abgewendet und auf der Seite von Seth Rollins, Bron Breakker und Bronson Reed.
Weißt du, wie die Söhne von Bron Breakker und Bronson Reed heißen?
Nein.
Bronson und Bronsonson. Bronsonson.
Bäh. Oh, wäre das doof.
Das Match. Es gab bei Monday Night Raw gab's ein Segment, ne, da hat Paul Heyman noch mal auf Jey Uso eingeredet.
Ja, genau,
auf hier dein,
genau.
Deine ganze Familie, die hält eigentlich nichts von dir, die belügen dich alle nur. Und dann habe ich direkt die Überschrift gelesen, oh, turned Jey Uso gegen Roman Reigns oder sowas. Ich glaube, das muss ich nicht sehen. Also, wenn ich irgendwas nicht mehr sehen muss, dann ist es Roman Reigns in irgendeiner dieser komischen Bloodline-Fäden. Ich bin eigentlich ganz froh, dass er da jetzt raus ist. Und eigentlich war ich mir ziemlich sicher, da hätte ich Geld drauf gesetzt oder zumindest ein bisschen was von Oppas Pfand-Lehrgut, dass wir beim SummerSlam Roman Reigns gegen Seth Rollins sehen. Aber das hebt man sich anscheinend noch auf.
Das hebt man sich auf. Ne? Man möchte hier natürlich tatsächlich durch dieses Verletzungs-Angle hier einen großen Surprise schaffen, Cash-In à la WrestleMania 31. Ne? Also genauso so ein Impact, wenn man hier, oh mein Gott, vielleicht ist der Typ wirklich verletzt. Ne? Das wäre natürlich echt arm, wenn er nicht eincashen würde. Dann tut es mir natürlich sehr leid, wenn er es wirklich verletzt ist. Wahrscheinlich Kreuzband oder sowas. Wollen wir mal nicht hoffen. Aber ja, ich denke, man hebt sich das auf. Rollins gegen Reigns, das, ja, das wird es noch geben dieses Jahr.
Und ein Match, wo auch die Backstage-Situation, die gerade noch gelesen, vielleicht auch ein bisschen Einfluss haben könnte. Das muss man dann auch hier bei seinem Tipp mit im Hinterkopf haben. Denn es gibt ein Match, Sami Zayn gegen Karrion Kross. Und sollte Karrion Kross gewinnen, dann muss Sami Zayn sagen, ah, du hattest recht. Sollte Sami Zayn gewinnen, dann muss Kross sagen, ah, ich lag leider falsch.
Und ich weiß zwar nicht mehr, worum es da ging, aber
ja, ich glaube, Karrion Kross will ja irgendwie Sami Zayn so auf die böse Seite ziehen und sowas, ne?
Ja,
und
ja.
Da passend zu gelesen, na, Karrion Kross und Scarlett, die haben wohl noch gar kein Vertragsangebot, was die Vertragsverlängerung angeht. Und da muss man ja auch ehrlich sagen, es wäre auch nicht schlimm, ne? Und das war nämlich mein erster Gedanke. Ich denke, eigentlich müsste Karrion Kross gewinnen, damit man das Ganze so auflöst und Sami Zayn auf die böse Seite irgendwie dann jetzt mal langsam kommt, dass man da ein bisschen was reinkriegt. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, ja, Sami Zayn gewinnt, Karrion Kross muss sagen, ja, er lag falsch und dann sind die beiden quasi entlassen und weg.
Dann frage ich mich halt nur, habe ich auch drüber nachgedacht, aber warum kriegt er dann auf so einer dicken WrestleMania-Party-Card sein Match? Weil wir hatten das Match ja schon in Saudi Arabia und das war ein Single-Match der beiden, überhaupt von Karrion Kross seit Ewigkeiten mal wieder ein Match auf einem Play. Warum gibt man ihm das dann jetzt hier? Ne? Man ist natürlich einerseits von ihm begeistert will ich nicht sagen, aber man respektiert ihn insofern, dass er einfach nicht locker lässt und wahrscheinlich echt eine gute Arbeitsmoral an den Tag bringt. Das kommt mir immer so vor, wird echt gelobt. Aber ob dieser Vertrag verlängert wird oder nicht, das kann ich dir nicht sagen. Also ich würde ihn tatsächlich auch nicht vermissen. Er hat bei mir selbst bei NXT damals nicht 100% gezogen, weil er mich einfach wrestlerisch nicht so überzeugt.
Weißt du, was für Karrion Kross und eben dann auch für Charlotte vielleicht das Problem ist?
Für Scarlett meinst du?
Was habe ich gesagt?
Charlotte,
für Scarlett, was für die beiden das Problem ist oder werden könnte. Die haben einfach nicht diesen guten alten Big Show, diesen wasserfesten Vertrag, weißt du?
Ah, die
hat eine der besten Storylines in Anführungszeichen aller Zeiten, der Ironclad Contract, so eine Scheiße. Boah, war das plätterig.
Geil.
Den haben sie anscheinend mutmaßlich nicht. Also,
den
das
haben
ist
sie nicht.
Day One. Und ich meine tatsächlich, es wäre, gucke ich noch mal für euch nach, aber geht mal davon aus, tatsächlich, ich meine, es wäre 18 Uhr Ostküstenzeit dementsprechend, das liegt, glaube ich, 0 Uhr unserer Zeit. Aber da geben wir euch im Zweifel noch mal eine Info, beziehungsweise werde ich gleich einmal herausgoogeln können. Dann haben wir Nacht 2, das ist dementsprechend dann Sonntagabend auf Montag früh unserer Zeit. Auch da stehen 6 Matches fest. Wir fangen mal unten an. Das von dir schon angesprochene TLC-Match. Six-Pack. Tables, yes. Ladders and Chairs. Das heißt, wir haben Dexter Lumis und Joe Gacy. für die White Six. Wir haben Andrade und Ray Phoenix. Wir haben Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Wir haben Fraxium. Wir haben die Motor City Machine Guns. Und wir haben die Street Profits. Das sind 12 Leute, wahrscheinlich 112 Leitern. Das kann doch nur das komplette Mayhem werden. An der Stelle mag ich jetzt schon mal hoffen, bitte verletzt sich keiner.
Das wird crazy. Ich habe es, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt. Die SmackDown Tag Team Division hatte die Chance, schon mal ein TLC-Match um die Titel zu machen. Das war vor oder nach der letzten WrestleMania. Ich meine danach sogar, oder ist auch egal. Und das war auch schon so crazy, weil sie einfach richtig Mühe gegeben haben. Und das werden sie hier auch machen. Und ich bin mir sehr sicher, dass sich mindestens 2 Leute hier verletzen werden.
Oh Mann, ey. Weißt du noch, wir waren, glaube ich, damals live dabei, wo bei AEW sich doch einer...
Oh, na, hör auf. Oh, einmal umgedreht hier den Schenkel da unten.
Oder war das ROH? ROH oder
was? Oh, das war... Ja, nee, es war ROH, es war Ring of Honor und es war hier jemand von Top Flight oder irgendwie sowas, ne?
Richtig schön, das
ganze Dante Martin Bein oder...
Oh. Weggeflext. Holy. Ich habe gerade mal nachgeguckt, es ist an beiden Tagen 6 p.m. Eastern, also 18 Uhr New York Zeit, dementsprechend 0 Uhr. Das heißt... Ab 21 Uhr könnt ihr Samstag und Sonntagabend jeweils in die Pre-Show, die ja kostenlos auf YouTube läuft, mal reinschalten. Und da werden Michael Cole und Wade Barrett und so weiter, werden da wahrscheinlich in schönsten Sonnenschein sitzen, werden sich wahrscheinlich 1-2 Margarita trinken, vielleicht auch ein Störtebeker Nordisch Hell und dann mal gucken.
Das wäre richtig geiles Product Placement, ne?
Ja, dementsprechend bleibt bei unserem Tippabgabeschluss, der ist ja so immer 23.59 Uhr, ne? Also Samstag 23.59 Uhr, Sonntag 23.59 Uhr. Und genau, wir haben das Sixpack TLC-Match um die WWE Tag Team-Titel. Wir haben Dominik Mysterio gegen AJ Styles. Dominik Mysterio, Nico, der endlich wieder gesund geschrieben ist und dementsprechend aber auch hier seinen Intercontinental-Title verteidigen muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da schätze ich seine Chancen aktuell nicht ganz so gut ein.
Na, nee. Also wenn er nicht sein Judgment Day ihm hier zu Hilfe eilt, dann sieht's nicht so gut aus für ihn. Das stimmt.
Solo Sikoa gegen Jacob Fatu. Das Ganze in einem Steel Cage. Da geht's um den US-Title. Und unser Freund Jacob, der, wie ihr wisst, der samoanische Werwolf ist, der... Ja, kassiert ordentlich die letzten Wochen, ne? Also
der braucht Unterstützung. Da muss was passieren. Und wenn es ein Tama Tonga ist, der jetzt zurückkommt und sich von Tala Tonga und Tonga Loa und Solo Sikoa entfremdet und Jacob Fatu hilft oder ein weiterer Samoaner, ne? Jacob Fatu braucht Hilfe, denn auch ob es Steel Cage Match ist oder nicht, ne? Die Bloodline 2.0, die wird sich hier natürlich einmischen, ne? Also da brauchst du keinen Käfig drum machen eigentlich. Von daher schwierig für Jacob. Schwierig.
Und auch das ein Thema bei WWE Unreal. Auch da wird einmal, wenn es um den Royal Rumble geht, dieser Familienbaum gezeigt. Ne?
Weil oh, jo, quasi, ja,
weil,
ja, ja, ja.
Weil alle ja im Royal Rumble sind. Ne? Also Roman Reigns ist drin, die Usos sind drin, Jacob ist drin. Und auch ganz witzig, dann wird der Sohn hier von Jay Uso gefragt, so, ja, was denkst du, wer gewinnt? Ja, Onkel Jacob und so weiter. Und auch Backstage sind alle große Jacob for Two-Fans. Also ich glaube, da wird tatsächlich uns Großes bevorstehen. In den nächsten Monaten, ja.
Guter Mann, guter Mann.
Becky Lynch gegen Lyra Valkyria, ein No-DQ, No-Count-Out, Last-Chance-Match. Ne? Wenn Becky gewinnt, dann darf Lyra nicht mehr um den Titel antreten, solange Becky Lynch tatsächlich Championess ist. Becky Lynch auch ganz schön zu sehen bei was war das? Ach, bei WrestleMania, genau, bei der WrestleMania WWE Unreal-Sendung. Sitzt sie dann auch Backstage. Ich denke erst die ganze Zeit, warum freut sie sich denn so? Und dann fällt mir ein, ach, fuck, sie ist ja die Frau von Seth Rollins. Und das war eben diese ganze Sache mit, ne, Seth Rollins turnt erst gegen, also andersrum, Paul Heyman turnt erst gegen CM Punk, dann auch noch gegen Roman Reigns und schließt sich dann eben Seth Rollins an. Und dann sah man sie immer hinten, wie so ein kleines Mädchen da saß und sich gefreut hat. aber mal gucken, ob sie sich nach diesem Match hier freut, Nico.
Ja, das bleibt abzuwarten. Ich wiederhole mich, ich bin großer Lyra Valkyria-Fan. Die ist noch jung, die ist fresh und jedes Match von ihr ist einfach grundsolide bis sehr gut und harmoniert hier wunderbar mit Becky Lynch. Das ist jetzt das dritte Aufeinandertreffen. One-on-one bei NXT hat sie, glaube ich, Becky besiegt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das ihre letzte Chance und ich finde, sie sollte hier den Titel zurückgewinnen. Denn sie hat es einfach verdient. Was ist mit Bayley los? Ne? Die drei hatten ja noch ein Triple Threat Match bei dem Evolution Pay-Per-View, welches auch fantastisch war. Und Bayley hatte hier auch noch mal die Chance gehabt. Lyra hat sich ja durchsetzen können, hat deswegen diesen Spot hier geearnt. Und bei Raw gab es auch noch so ein kleines Segment, wo ja Bayley backstage einfach recht traurig war. Ne? Sie sagte, einer einerseits, sie hat WrestleMania verpasst und verpasst jetzt auch den SummerSlam. Ne? Also sie ist hier noch nicht aus dem Spiel. Also vielleicht taucht sie hier auf und setzt sich für eine der Damen ein. Also von daher auch gar nicht so einfach zu tippen.
Das auf jeden Fall. Und Bailey muss einem ja schon auch ein bisschen leid tun. Aber ja, was will man machen? Genau, Naomi gegen Rhea Ripley gegen Io Sky, Triple Threat für den Damentitel. Rhea Ripley auch super gefeatured in dem WWE
Unreal. Nice, also
ihr seht schon, ihr kommt nicht drumherum tatsächlich, das euch irgendwie anzugucken, wo auch ihr zu Hause gezeigt wird, nur was sie alles für creepy Sachen, so Schrumpfköpfe und was sie alles sammelt. Also ganz
und auch spannend. Super sympathisch, dass man sieht, dass sie irgendwie vor dem Match, ne, sie ist noch nicht geschminkt, sie ist noch irgendwie noch nicht in Ringgear, wie sie in die Halle geht und auch Angst hat und auch irgendwie denkt, boah, scheiße, habe ich alles richtig im Kopf, habe ich den Ablauf richtig, ne? Und sie sagte, sobald sie irgendwie die Halle betritt, sobald ihre Musik ertönt, macht es einmal Klick und sie ist Rhea Bloody Ripley und liefert ab. Das fand ich irgendwie auch ganz schön, sehr sympathisch auf jeden Fall.
Wer übrigens in dieser Serie WWE Unreal, immer ungeschminkt ist, und da hätte ich es niemals gedacht, weil ich dachte, das ist die eitelste Frau der Welt, Charlotte Flair. Also, dass die tatsächlich und
ach, die war dabei, ich habe die gar nicht erkannt.
ihr könnt euch vorstellen, wie die ungeschminkt aussieht. Und das fand ich aber tatsächlich sympathisch, weil in dem Moment, wo Kameras dabei sind und so weiter, das hat sich schon wieder ein bisschen sympathisch gemacht, auch ihre ganze Geschichte mit der Verletzung und so weiter. Und zuletzt kommt sie auch bei den Fans gut an. Ich finde, sie ist halt keine gute Schauspielerin, wenn sie ein Babyface darstellen soll. Ne? Also an sich, so,
ja,
wenn man sie privat sieht. Und da ging es irgendwie drum, CM Punk ist da so am Rumblödeln am Ring. Und dann sagt er auf einmal zu Charlotte so, hast du dich eigentlich schon mal eingekackt beim Wrestling? Und Charlotte so, bitte was? Ja, hast du dich schon mal eingekackt? Moment, was? Sie wusste jetzt gar nicht, was los ist. So, nee, aber ich habe schon mal Asuka hat irgendwie einen super Slam mit mir gemacht. Und dann musste ich so ein bisschen, eingepiepiet und sowas. Also, da kommt sie tatsächlich relativ sympathisch rüber. Und ja, aber ungeschminkt, hätte ich auch nicht gedacht. Aber
ja, das passt tatsächlich nicht zu ihr, ne? Aber gut.
Wer auf jeden Fall nicht ungeschminkt in diesem Main Event gehen wird, das ist John fucking Cena. Der wird nicht nur hinten gibt ja mittlerweile so Haarspray, ne, dass einfach die Kopfhaut dann auch dunkel ist, denn er hat ja hinten so eine kleine Platte, ne?
Hat er nicht transplantiert? Ich dachte, er hätte transplantiert.
Nee, das war Penis.
So mega klein jetzt. So.
Ja, der hat jetzt so ganz, ganz klein. Und John Cena möchte seinen Titel verteidigen in einem Streetfight gegen Cody Rhodes. Wir haben schon gesprochen, Vertragsunterzeichnung, bli und blub. Siehst du hier einen Turn? Siehst du hier den Teufelsplan?
Boah. Das ist ein Match, da dürfen wir eigentlich hier gar nicht drüber reden. Also wir haben, glaube ich, letzte Woche schon zu viel über dieses Match gesprochen. Ne? Wir möchten euch hier wir möchten euch nicht in euer Tippspiel einreden. Schwer zu tippen, viele Möglichkeiten. Stell dir mal sowas ganz Verrücktes vor, jetzt will ich euch doch verwirren. Stell dir das mal vor, Seth Rollins casht hier plötzlich ein. Einfach nur so, weil er's kann. Auch alles möglich. John Cena, ich frage mich immer noch, wie wird er Face-Turn, wie wird man seinen Heel-Turn erklären, wie kommt er dann bei den Fans an? Diese Storyline ist für mich noch nicht in Sicht, überrascht mich, WWE, überrascht mich mit diesem Main-Event.
Ich bin gespannt, was ich auch schön fand, auch bei WWE Unreal übrigens zu sehen, wie sie am Ende dann sagt, ich glaube Hunter sagt so, ja, pass auf, das war natürlich bei WrestleMania, ne, John Cena gegen Cody Rhodes, das war nicht zu erwarten, dass das jetzt so gut ist wie das Damen-Triple Threat Match oder, sagt aber, es war genau das, was es sein sollte und was es sein konnte eben auch, und das fand ich okay, das fand ich offen und ehrlich, dass er dass das auch so gesagt hat, ne, dass das jetzt kein 5-Sterne-Match und wahrscheinlich auch kein 4-Sterne-Match annähernd war, aber mal gucken, was sie hier draus machen, ob wir einen The Rock sehen, ob wir hier irgendeinen Eingriff von außerhalb haben. Es ist ja ein Streetfight und das lädt ja eigentlich auch dazu ein. Oder ob tatsächlich die Gerüchte wahr sind, ne? Und ein Cody Rhodes hier vielleicht tatsächlich auf die böse, auf die dunkle Seite turnt. Also ich glaube, da ist genug Spannung drin. Das wird auch im Tippspiel sein. kicktipp.de/WWE. Aktuell schaut's ja an der Spitze relativ eng aus, ne? Roland Reigns, unser Freund aus Heidelberg. Immer noch gar keine Kiste Heidelberger Bier hier angekommen.
Traurig.
Ist 4 Punkte vor mir. Ich bin 3 Punkte vor der Pigone und dann wird's relativ eng. Shermie, Mila Miracle, Nico, Lukas, Hambuka und viele weitere. Also denkt dran, eure Tipps abzugeben für Night 1 bis Samstag 23.59 Uhr, für Night 2 Sonntag 23.59 Uhr. Die Tipps werde ich, oder die Matches, spätestens Samstagvormittag einstellen und die App, die ich euch sehr empfehle, erinnert euch auch. Ihr kriegt eine Notification in dem Moment, wo die Dinge eingestellt werden. Wenn ihr unabgegebene Tipps innerhalb der nächsten 24 Stunden habt, müsst ihr natürlich einmal irgendwie erlauben und so weiter. Aber das kriegt ihr hin. Lass uns auch, Nico, ganz kurz noch auf AEW schauen. Da geht's ja aktuell um das Tag-Team-Turnier unter anderem. Wir hatten letzte Woche FTR, die sich gegen Jet Speed durchgesetzt haben. Dann hatten wir bei Collision die Bang Bang Gang, Austin Gunn und Juice Robinson, die sich gegen Big Bill und Brian Keith durchgesetzt haben. Und jetzt eben bei Dynamite haben die Outrunners gegen die Young Bucks verloren. Und die Young Bucks, Nico, haben ja dieses neue Gimmick. Ne? Sie sind jetzt keine EVPs mehr. Sie sind jetzt nicht mehr Matthew und Nicholas. Sie sind jetzt wieder Matt and Nick und wurden hier auch bei Dynamite. Es gibt immer diese Einblendungen, ne? Und da stand dann einfach Talent Name und unten drunter stand Social Media, wie man das ja auch schon mal, ab und zu wurde das auch schon mal vergessen, aber hier wurde es halt einfach absichtlich gemacht und das war schon richtig cool.
Das fand ich auch echt witzig. Mal gucken, sie sind ja immer noch auf der bösen Seite so ein bisschen, das muss man ja schon sagen. Sind jetzt noch nicht unsere Faced Young Bucks, das wäre auch viel zu schnell. Denn auch Okada kam nach dem Match hier auch noch mal raus, ne? Und die sind auch noch irgendwie alle dicke, ne? Auch Don Callis Family und so was, ne? Also mal gucken, wie und wann die Young Bucks mal wieder die klassischen Face Young Bucks werden, aber sind hier zumindest eine Runde weiter.
Das mit Okada war natürlich auch, um hier dann noch mal ein Six-Man-Tag-Team-Match aufzubauen. Ja. Die Young Bucks und Okada gegen die Outrunners und Swerve Strickland. Denn Okada wird's ja bei Forbidden Door dann eben sehr wahrscheinlich, ist, glaube ich, noch nicht offiziell bestätigt, aber eben mit Swerve Strickland zu tun haben, ne, um seinen neuen Unified-Titel, wie man ja heißt. Und dementsprechend müssen wir FTA gegen die Bang Bang Gang ist das eine Halbfinale. Und die Young Bucks, ja, entweder gegen Bishop Korn und Tor Leona, keine Ahnung, wer das ist, gegen Brody King und Perdido.
Das sind die Gates of Agony, glaube ich.
Ach ja, siehst du, ja, das sagt mir was. Gegen Brody King und Perdido gehen wir mal davon aus, dass die sich bei Collision durchsetzen. Dann haben's Brody King und Perdido mit den Young Bucks zu tun im einen Halbfinale, anderes Halbfinale FTA gegen die Bang Bang Gang. Das wird bei Collision sein. Wann ist denn das andere?
Nächste Woche?
Ja, wahrscheinlich. Und dann das Finale eben noch und der Sieger, das Sieger-Tag-Team tritt dann eben bei Forbidden Door am 24. August gegen das Hurt Syndicate an und das Hurt Syndicate, Nico, das ist, glaube ich, jetzt offiziell ein Teammitglied weniger, denn Shane Benjamin, der hat noch mal geguckt, der wollte wohl seine Uhr, die er von, die goldene Rolex, die er von MJF gekriegt hat, zum Pfandleiher bringen und der hat gesagt, ja, die ist circa 3 Euro wert. Und das fand Shelton Benjamin natürlich nicht witzig, hat hier MJF nochmal zur Rede gestellt und hat gesagt, pass auf.
Das war's.
Nachdem es letzte Woche schon von Bobby Lashley den Daumen nach unten gab, gab es jetzt auch von Shelton Benjamin den Daumen nach unten. Also MJF, der ist wohl aus dem Hurt-Business raus.
Ich denke auch. Ein kurzes Intermezzo. Aber er hat zumindest hier sich einen Title-Shot geearnt bei dem Casino-Gauntlet-Match. Und der Mann ist ja schlau, wie wir wissen. Nicht nur, dass er hier gerade eine traumhafte Filmkarriere hinlegt. Den Film habe ich noch nicht gesehen übrigens. Happy Gilmore 2.
Ich bin eingeschlafen in der Hälfte.
Ja, ich werde es nachholen. Vielleicht nächste Woche können wir drüber sprechen. Aber er hat auch hier in dieser Sendung versucht, ein weiteres Titelmatch zu bekommen. Er hat den Hangman angequatscht und meint, Diggi, ich will ein Titelmatch. Und Hangman so, pass mal auf, du hast doch hier deinen Vertrag. Nee, aber er will so eins haben, das muss er sich aber auch erstmal noch erarbeiten. Also MJF möchte sich ein Titelmatch earnen und hat dann immer noch seinen Vertrag in der Hinterhand. Ne? Das ist einfach ein geschickter Typ.
Genau, er muss es jetzt mit Mark Briscoe zu tun haben und sollte er da gewinnen, dann kriegt er wohl dieses Match. Und ich hoffe, dass das nicht die Storyline sein wird, ne? Dass die beiden quasi, ne, er verdient sich jetzt das Match und dann treten eben der Hangman gegen MJF an bei Forbidden Door und parallel hat er noch diesen Vertrag on top, ne? Also
den er nach dem Match einlöst, nachdem er verliert und dann gibt's einen Share Shot und dann löst er den Vertrag ein zum Beispiel.
Also wurde noch nie gemacht, aber es hat auch einen Grund, warum das noch nie gemacht wurde. Also warten wir mal ab, dass der Hangman überhaupt noch Champion ist, Nico. Das hatte mit dem AEW Dynamite Main Event zu tun. Da gab es nämlich, ja, man muss schon, es war ein Main Event in der Mitte der Show, aber einfach, macht ja auch Sinn, ne, dass man nicht weiß, wie lang geht denn wohl dieses Match? Bei der WWE ja ganz oft so wie das Goldberg-Titelmatch, ne? Ja, also um 22 Uhr Ortszeit müssen wir an die Nachrichten geben, aber wir lassen Goldberg, na gut, bei Goldberg weiß man, das Match wird jetzt wahrscheinlich nicht länger als 15 Minuten geben. Aber generell finde ich sowas immer gut, wenn man sagt, pass auf, wir machen das Match nicht ganz am Ende, sondern hat AEW schon häufiger gemacht, wir ziehen das Match vor, dann hat's ein bisschen mehr Zeit, weil wir wissen ja offiziell nicht, wie lang es geht. Dementsprechend war auch hier das Match dann, ich glaube, zu Beginn der zweiten Stunde schon fast. Und die beiden haben auch knapp 26 Minuten Zeit gekriegt. Die Storyline war ja, oder die Stipulation war, dass keiner ringside sein darf. Naja, das wurde zwischenzeitlich nicht so eingehalten, aber dafür gab's Security und letztendlich konnte der Hangman sich hier durchsetzen. Ich glaube, es war insgesamt der zweite Buckshot Lariat, der hier John Moxley dann zum zweiten Mal innerhalb von kürzester Zeit bis 3 auf die Schultern gezwungen hat. Darby Allin hat noch einen Sprung vom Hallendach quasi gezeigt, hat hier Claudio und Marina Shafir und sowas ausgenockt. Also, das war schon... War ein gutes Match, sehr gutes Match.
War ein sehr gutes Match, vor allen Dingen, es war mal ein normales Match, ne? Also beziehungsweise kein Match under Extreme Rules, wobei schon sehr extrem ist, wenn everyone banned vom Ringside ist. Aber der Hangman hat es jetzt bewiesen, ne? Er hat den Titel gewonnen bei All In einem Texas Death Match und hat hier jetzt wirklich auch clean in einem normalen Match gewonnen. Von daher John Moxley für mich erstmal vollkommen raus aus dem Title Picture.
Wer erstmal auch wahrscheinlich zumindest mal ein, zwei Wochen raus ist, ist Christian Cage. Der hat eine Promo nicht wirklich gut war. Diese ganz kleinen Hallen, ich bin auch nicht so der Fan, da gehen ja nur 1400 Leute rein oder sowas. Da haben sie jetzt insgesamt 6 Shows gemacht. Ist jetzt noch Collision. Ich glaube, das wird heute aufgezeichnet und oder so ausgestrahlt. Nee, heute ausgestrahlt wahrscheinlich sogar, weil am Wochenende ja der SummerSlam ist, genau. Dementsprechend läuft Collision heute Nacht in den USA. Und 1400 Zuschauer, und das sorgt immer dafür, dass dann immer, wenn dann einer reinruft, ist es natürlich sehr viel einfacher zu hören, als wenn da 14.000 Leute in der Halle sind. Und Christian Cage hat sich, glaube ich, auch ein bisschen aus der Ruhe bringen lassen, gab dann noch den Beatdown, hier den Concerto. Und da warten wir also weiterhin auf die Reuniting-Zusammenkunft hier von Edge and Christian. Da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Was mir gut gefällt, die Storyline um Athena, die wird auch richtig gefährlich. Und ist ja hier die weibliche quasi Money-in-the-Bank-Contract-Trägerin. Das wird hier mit Toni Storm ganz gut aufgebaut. Also generell eine sehr, sehr schöne Dynamite-Folge. Also wenn ihr sagt, jetzt haben Dennis und Nico gesagt, ich kann Samstag und Sonntag ab 21 Uhr die SummerSlam Pre-Show gucken. Was soll ich denn bis 21 Uhr machen? Was soll ich vorher gucken? Ich stehe doch schon um 10 Uhr auf und trinke einen Störtebeker Nordisch Hell. Dann guckt euch auf jeden Fall mal Dynamite an.
Unbedingt.
Und vielleicht sogar auch Collision, denn auch da wird's eben, wie gesagt, schon das Tag-Team-Match ja geben, das wieder ins Halbfinale kommt. Und es wird aber auch ein Match, vielleicht sogar ein Titelwechsel geben, denn es geht um den Dustin Rhodes Titel, das ist, welchen Titel hat er?
TNT-Titel.
Genau, den TNT-Titel, und den muss er gegen Kyle Fletcher verteidigen. Also vielleicht sogar hier noch einen Titelwechsel. Also
ganz schöne Sendung, ganz schön. Schöne, ja, absolut, ganz schöne Sendung jetzt zur Überbrückung zum nächsten Pay-Per-View, finde ich auch, ne? Also ja. Tolle Dynamite-Sendung und nochmal zu Athena, die ist brandgefährlich, ne? Athena ist unendlich lange schon Ring of Honor Championess, also die ist wirklich absolut brandgefährlich und die könnte Toni Storm tatsächlich dethronen. Also bin gespannt und macht gerade wieder sehr viel Spaß, Catchen zu gucken.
Das auf jeden Fall. Also, ihr habt Hausaufgaben von uns gekriegt, ne? Guckt einmal gern den Happy Gilmore 2 Film. Wie gesagt, ich habe ihn geguckt. Bis zur Hälfte bin ich tatsächlich eingeschlafen. Ich guck mal, ob ich noch
den
Rest
guck. Kein gutes Zeichen.
Ja, also war jetzt auch irgendwie so das, was zu erwarten war. Und MJF hat aber, ich dachte halt, MJF hat irgendwie tatsächlich eine bedeutsame Rolle. Dem ist es auf jeden Fall nicht so. Also zumindest das, was ich gesehen habe, ist nicht so. Und ist immer Schade. Halt so verwirrend, wenn man dann in der deutschen Synchro halt, wenn er eine ganz andere Stimme hat. Ne? Und er hat halt so eine Milchbubi-Stimme da irgendwie. Ne? Also passt irgendwie nicht. Aber ich gucke das mal zu Ende. Und ihr guckt bitte WWE Unreal.
Auch mit deutscher Synchro auch crazy. Hast du es auf Deutsch geguckt?
Nee.
Unreal? Oh, ey. Wir haben die erste Folge auf Deutsch geguckt und ich hatte so, ey, das halte ich nicht aus. Also das ist ja vollkommen weird, vor allem auch, wenn auch die Wrestler mit einer Synchro versehen werden.
Das ist nur deutsch nur synchronisiert?
Absolut, deutsch synchronisiert. Und John Cena hat, glaube ich, ernsthaft seine richtige Synchronstimme sogar.
Ach, seine echte, oh geil, da haben sie ja sogar Geld ausgegeben, krass.
Guck mal rein, skip mal rein, das ist wirklich so ein bisschen zum Fremdschämen, weil auch viele Begrifflichkeiten
Sind
einfach falsch. übersetzt. So,
ja. Na. Witzig, also ihr schaut bitte rein und macht zu Hause vielleicht noch eine Kerze für den Hulkster an. Aber auch da ganz wichtig, wenn ihr eine Kerze anmacht, bleibt dabei, geht nicht mal kurz einkaufen oder sowas. Ne? Wir wollen nicht, dass irgendwie die Wohnung abfackeln und es nachher heißt hier Dennis und Nico dementsprechend. Wir werden auf jeden Fall am Wochenende den Brand ordentlich löschen. Das Ganze geht nämlich los mit einem Boozy-Brunch bei unserem Freund Reinhold am Samstag. Dann geht's zum Bier im Garten. Dann gibt's 2 Nächte SummerSlam. Und wenn wir das alles überleben, dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. In diesem Sinne sind wir nämlich durch für heute und ich sage tschüss. Bis dann.
Ja, ich werde mir noch eine Kanne aufreißen und werde definitiv hier noch ein bisschen weiter WWE Unreal gucken, damit wir nächste Woche da richtig ausgiebig drüber quatschen können. In diesem Sinne, viel Spaß beim Catchen, viel Spaß beim SummerSlam, ne? Die größte Party des Sommers und wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.
Zip.